ist bei der WM-Vergabe alles mit rechten Dingen zugegangen.
Dass ich als deutsche Sportlerin vor ein deutsches Gericht kam.
Ich wollte nur fragen, wie viele Fehlentscheidungen eigentlich erlaubt sind, weil wenn es 15 sind, hast du noch eine frei.
Da muss man aufpassen mit dem, was man sagt, was man schreibt und wie man das rüberbringt.
Dann kommen wir noch 3 Tagen zu Katar und dann ist das Interview beendet.
Ich möchte vielleicht in diesem Zusammenhang mal daran erinnern, an Artikel 1 des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Prost.
Prost. Prost. Prost. Herzlich willkommen zusammen. Wir sitzen hier zusammen und nehmen unsere erste Podcast-Folge auf. Unser Podcast wird heißen Liebling Bossmann, der Sportrechts-Podcast. Herzlich willkommen hier in der Runde.
Mein Name ist Christopher.
Ich bin Fabian.
Robert.
Und mein Name ist Holger. Und wir sind alle Rechtsanwälte und tätig auch im Sportrecht. Und wir werden hier und in Zukunft euch über rechtliche Themen im Bereich des Sports informieren und darüber diskutieren in der Runde.
Genau, wir sind Anwälte, alle 4 Anwälte aus unterschiedlichen Bereichen und beschäftigen uns mehr oder weniger hauptberuflich mit allen Fragen rund um das Thema Sportrecht, aber eben auch im allgemeinen Tätigkeitsfeld mit unterschiedlichen Bereichen, aber haben eben die gemeinsame Schnittstelle Sport und genau wie Holger sagte, haben wir uns deswegen hier zusammengefunden, um ein bisschen locker darüber zu sprechen.
Genau, und bei aller Betrachtung der vielen Sport-Podcasts, die es so gibt, ist uns aufgefallen, dass der Rechtsteil da meist relativ kurz kommt. Und diese Lücke, die wollen wir gerne füllen. Und die wollen wir auch nicht nur zu viert füllen, sondern wir können uns auch vorstellen, in kommenden Folgen hier Gäste zu haben. Das müssen auch keine Juristen sein, sondern die können aus jeder denkbaren Richtung kommen. Und auch mit denen wollen wir Dinge diskutieren, Rechtsfragen, aber auch Nicht-Rechtsfragen, alles, was aber irgendwie mit Sport zu tun hat. Und da freuen wir uns schon drauf.
Da auch nicht zuletzt die vergangenen Wochen gezeigt haben, dass sich die Fragen, die sich so um Sport und um Sportrecht stellen, teilweise auch täglich oder zumindest wöchentlich ändern, werden wir die Folgen auch immer mit der Rubrik wie Kai aus der Kiste beginnen und jeweils ein aktuelles sportrechtliches Ereignis oder Thema voranstellen und uns mit dem beschäftigen. Das kann auch mal eine besondere Gerichtsentscheidung sein oder tatsächliche Vorgänge innerhalb einer unserer Lieblingssportarten und damit dann immer starten und dann den sportrechtlichen Einschlag und die Konsequenzen auch euch darstellen und erläutern.
Für mich ist es Ganze auch so eine Art juristische Nachspielzeit. Wie Fabian schon sagte, die Podcasts, die wir mögen oder die ich mag, Textilvergehen, Rasenfunk 93, behandeln oft auch übergeordnete Themen des Fußballs und in dem Rahmen auch juristische Fragen. Und Beispiel letzte Woche, 93, wird diskutiert, ob der DFB als gemeinnütziger Verein überhaupt Geld verdienen darf. Und das ist natürlich, da würde ich am liebsten dann reinrufen und sagen, ja klar darf der Geld verdienen, beziehungsweise jeder Verein darf auch einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb haben. Es muss immer sich nur in, also dieser wirtschaftliche Geschäftsbetrieb muss halt untergeordnet sein. Das ist das sogenannte Nebenzweckprivileg. Und da kann man natürlich dann sehr schön juristisch weiter diskutieren und da beginnt dann eigentlich die rechtliche Diskussion erst. Ja, und da wollen wir eben euch ein bisschen die Tiefen des Sportrechts näherbringen.
Da aber an dieser Stelle auch einmal angemerkt, also es ist wirklich ein Sportrechts-Podcast und kein Fußballrechts-Podcast, auch wenn wir natürlich alle sagen wir mal, bei der Frage unserer Lieblingssportart, diese eine Antwort geben würden. Um den Fußball dreht sich alles oder vieles, aber es soll sich nicht alles hier in unserem Podcast drehen.
Christopher schüttelt den Kopf. Da muss ich als ehemaliger Tennisspieler und jetziger Golfspieler gleich widersprechen. Also auch die Einzelsportarten mit Ball und Schläger sollen nicht zu kurz kommen.
Die sollen auch nicht zu kurz kommen. Und auch die anderen Sportarten, die es so gibt, die Leichtathletik soll nicht zu kurz kommen. Wir werden uns da große Mühe geben, dass wir hier nicht so ein Monothema immer bei uns im Podcast haben.
Und vielleicht kann man an der Stelle auch nochmal sagen, also 93 Legal Team gibt es ja auch. Wir haben das jetzt ernst genommen und erweitern das ein bisschen auf diesen Podcast mit dem Namen Liebling Bossmann. Wer nicht weiß, wo der Name herkommt, kann uns gern fragen bzw. googeln.
So, jetzt genug der Vorrede. Jetzt wollen wir gleich hands-on Sportrecht starten und beginnen mit der Rubrik Kai aus der Kiste und der dort höchst aktuellen Entscheidung des BGH zum Fall Wilhelmshaven, wozu Fabian und Holger jetzt gleich euch noch einen Einblick geben werden.
Kai aus der Kiste deshalb, weil uns der Fall mehr oder weniger überrascht hat. Der BGH hat diese Woche entschieden, dass der SV Wilhelmshaven keinen Anspruch darauf hat, wieder in die Regionalliga Nord aufgenommen zu werden. Nachdem der BGH im Jahre 2016 entschieden hatte, dass der Zwangsabstieg aus der Regionalliga nach der Saison 2013-2014 rechtswidrig war. Hintergrund dieser Entscheidung aus 2016 war, dass der Landesverband Nord eine Entscheidung der FIFA und des DFB umgesetzt hat, wonach der SV Wilhelmshaven zum Zwangsabstieg aus der Regionalliga verurteilt wurde, weil er an einen argentinischen Club eine Ausbildungsentschädigung nicht gezahlt hat. Und zwar lag das zurück im Jahr 2007, geht es zurück auf einen Fall aus 2007. In der Saison hatte der SV Wilhelmshaven zwei argentinische Nachwuchsspieler verpflichtet und die Ausbildungsentschädigung wurde auf eine Summe von insgesamt 157.000 Euro festgesetzt. Nachdem der SV Wilhelmshaven aus verschiedenen Gründen sich weigerte, diese Ausbildungsentschädigung zu zahlen, kam es zu der besagten FIFA-Entscheidung. Dann gab es den sportrechtlichen Weg über den CAS, über das CAS, Court of Arbitration in Lausanne. Und dann kam es eben zur Umsetzung durch den Landesverband. Gegen diese Entscheidung hatte SV Wilhelmshaven dann den ordentlichen Rechtsweg bestritten. Das Landgericht Bremen hat dem Verband Recht gegeben, ging bis zum BGH, der dann die Rechtswidrigkeit dieses Zwangsabstiegsbeschluss festgestellt hat. Das ist der Hintergrund. Jetzt die Folgeentscheidung des BGH war dann diese Frage, Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes, weil was normalerweise der Regelfall im Schadensersatzrecht ist. Aber was ist Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands? Und jetzt hat der BGH entschieden, im Fußball ist es nicht gleich Wiedereingliederung in diese Liga, in der man vorher war, weil eben diese lange Zeit dazwischen ist und weil eben nicht nachgewiesen ist, dass der Verein ohne diese Entscheidung nicht abgestiegen oder aufgestiegen wäre. Hört sich vielleicht ein bisschen schwierig an oder seltsam an, ist aber meines Erachtens die einzig richtige Entscheidung, weil eben diese Saisons dazwischen liegen und jede andere Entscheidung zulasten eines konkurrierenden Clubs gegangen wäre. Habt ihr dazu noch Ergänzungen?
Also die Juristen nennen das Naturalrestitution. Also ich werde nicht entschädigt in Geld, sondern ich will das haben, was mir eigentlich den Zustand herstellen, den ich gehabt hätte, wenn das schädigende Ereignis, nämlich der Zwangsabstieg, nicht eingetreten wäre. Und es wäre eben der Verbleib in der Liga. Also eigentlich ein wahnsinnig kurioser Fall. Erstens, weil die Wilhelmshavener nach meiner Erinnerung sowieso ziemlich hinten dran hingen in der Saison. Also mit anderen Worten, die wären wahrscheinlich eh abgestiegen. Das sind sie dann auch sogar sportlich. Also nachdem der Zwangsabstieg verhängt war, sind die dann auch sowieso runtergegangen?
Also die Liga zu Ende gespielt? Genau, die Liga wurde noch zu Ende gespielt in der Saison.
Da gut kann man sich natürlich vorstellen, dass da irgendwie auch keiner von den Spielern mehr so richtig motiviert war, das Ding jetzt noch irgendwie rumzureißen. Aber die sind runter und haben jetzt mehrere Jahre dafür geklagt, wieder raufzugehen in die Liga, haben das sportlich nicht geschafft. Und jetzt müssen sie den Nachweis erbringen, dass sie das aber geschafft hätten.
Wie? Nicht möglich.
Absolut nicht möglich. Keine Chance. Gut, dann kann man fragen, hätte man das vielleicht von Beginn an wissen müssen, bevor man so ein Verfahren einleitet? Die haben sich wahrscheinlich auch ein paar Rechtsgutachten geholt und wussten, dass das die Sache nicht so ganz einfach wird. Aber ja, so ist es nun. Ja, vielleicht ist diese Entscheidung sogar nicht ganz unbedeutend, auch für Fragen, die sich jetzt mit Blick auf den Profibereich, aber auch auf den Amateurbereich stellen, wenn es darum geht, wird eigentlich jetzt angesichts des Coronavirus noch die Saison zu Ende gespielt oder nicht, oder was geschieht eigentlich dann danach? Total spannender Fall. Und wir sind froh, dass wir jetzt irgendwie da so einen aktuellen Aufhänger für unsere Pilotfolge haben konnten.
Vielleicht noch drei Sätze dazu. Zum einen zeigt der Fall deutlich, dass es immer noch dieses zweigliedrige Verfahren möglich ist. Einmal vor der Sportschiedsgerichtsbarkeit und dann vor den ordentlichen Gerichten. Ich weiß nicht, wie das im Jahr 2016 war, ob der Verein sich rechtzeitig den ordentlichen Rechtsweg beschritten hat, weil dann hätte möglicherweise durch eine einstweilige Verfügung dieser Zwangsabstieg verhindert werden können. Keine Ahnung, habe ich keine Insights. Das andere Thema ist, die Entscheidung 2016, rechtswidriger FIFA-Beschluss umgesetzt durch den Verband, hilft immer noch nicht, um irgendwie dann was zu erreichen im Folgeprozess. Das ist ein weiteres Learning dieses Falls. Und so ging die Sache aus. Der SV Wilhelmshaven spielt, glaube ich, im Moment Oberliga und kommt erstmal nicht wieder da in den Bereich des Profifußballs.
Ja, der Cocktail aus Sport und Recht kann manchmal gnadenlos sein.
Wisst ihr denn, ob in der Entscheidung auch was gesagt worden ist, wie das mit sonstigen Schadenspositionen wäre? Also Ausfall an Einnahmen von Besuchern, Bratwurst, Bier, Tickets, Merchandising-Artikel, oder ging es da tatsächlich jetzt nur um den Schadensersatz, den man aufgrund des reinen Spielbetriebs sozusagen an Werbeeinnahmen hätte? Oder sowohl als auch?
Ja, also der BGH hat die Revision nicht zugelassen. Das heißt, die Entscheidung des OLG Bremen wird rechtskräftig werden. Und es ging tatsächlich nur um den Anspruch auf Wiederaufnahme in die Regionalliga. Alle anderen Schadenspositionen, die durch den Zwangsabstieg verursacht wurden und die nachgewiesen wurden, die werden ausgeglichen. Aber sozusagen nach 249, zwei entgangener Gewinnen oder... Gut. Nur so weit vorgetragen, ja.
Aber dann noch ergänzend, das leitet vielleicht auch über, was jetzt passiert, wenn wir die ganzen Geisterspiele haben. Wie wird das denn jetzt bestimmt? Also was ist denn jetzt der Ausfallschaden, den man wirklich hat? Also kann jetzt ein Verein wie Dortmund oder Bayern, wo die Stadien immer ausverkauft sind, können die jetzt nach richterlicher Schätzung dann sagen, okay, ihr habt immer so und so viel Karten verkauft, so und so viel Getränke. Also der Umsatz an Spieltag ist so und das wäre der Schaden, oder müsste man einen Abschlag vornehmen, weil man sagt, okay, ihr dürftet aufgrund der Vorgaben ja ohnehin nur noch 300 Leute ins Stadion lassen. Insofern würde man, also so ist der Stand ja jetzt bei dem Sicherheitskonzept, daran den Schaden berechnen.
Wer ist denn jetzt dein Anspruchsgegner, Christopher? Dem Fall, den du gerade...
Wenn man jetzt einen Saisonabbruch hätte und dann die folgefrei diskutiert, gibt es Haftungsansprüche?
Gegen den Verband.
Gegen den Verband.
Ja, dann kommt's das ja ist auch. Ja, das ist ja nicht so leicht.
Dann noch zu der Folgefrage, wenn man das bejaht, bei den Schadenspositionen.
Also da wahrscheinlich wisst ihr alle, dass es da diese Frage gibt, weshalb wurde der Abbruch veranlasst, durch wen? Hat die Behörde einen Abbruch veranlasst oder nicht? Und das ist die wesentliche Grundlage für alle späteren Schadensersatzansprüche gegen Verbände oder gegen private Unternehmen, auch im Sponsoring-Bereich. Und wenn es eine behördliche Entscheidung ist, gibt es auf dieser privatrechtlichen Ebene in der Regel keine Schadensersatzansprüche.
Du brauchst ja Verschulden und das hast du dann in der Regel nicht.
Aber das wäre der Unterschied zum Fall Wilhelmshaven.
Genau,
auf richtig. Der, ja. Auf der Haftung dem Grunde nach Ebene sozusagen.
Richtig, weil da wurde eine unzulässige Entscheidung getroffen.
Genau.
Und selbst wenn die Behörden das jetzt nicht direkt anordnen, am Ende ist es ja wieder eine Entscheidung des Verbands im Bundesliga-Bereich der DFL und ihrer Mitgliederversammlung, die Saison vorzeitig zu beenden. Jedenfalls, wenn da keine Fehler gemacht werden, bei der Entscheidungsfindung oder bei den Vorschlägen, die da zur Entscheidung anstehen, dann wird es wahrscheinlich sehr schwer werden, dem Verband da irgendein Verschulden unterzujubeln.
Die andere Frage ist natürlich, ob du nicht auf Vereinsseite, Clubseite Schadensersatzansprüche gegen die Behörde hast, wegen Amtspflichtverletzung oder was auch immer, entschädigungsgleichen Eingriffen oder aus dem Infektionsschutzgesetz. Das sind auch noch spannende Fragen, wie damit umgegangen wird dann.
Ich würde sagen, das schreit nach einer eigenen Folge zu den Fragen der Haftung.
Ja, und nochmal zu der BGH-Entscheidung 2016. Der BGH hat festgestellt, dass dass die FIFA nur eine Befugnis hat, nach unten durchzuentscheiden, also über den DFB, über einen nationalen Mitgliedverband und die Regionalverbände, sofern auch der letzte Verband in der, also das letzte Glied in der Kette, sich diesen Regelungen der FIFA unterworfen hat. Und das fehlte in dem Fall eben. Also der Regionalverband Nord hatte in seinen Statuten keine Klausel, die da sagte, wir unterwerfen uns allen Regelungen oder auch Einzelfallentscheidungen der FIFA. Und deswegen war dieser Rechtsfolge Zwangsabstieg, die FIFA gegen den SV Wilhelmshaven direkt verhängt hatte und die Umsetzung durch den DFB und die Regionalverbände forderte, rechtswidrig.
Genau, also in dem Fall schlägt nicht Ober unter.
Genau.
Sondern du musst jeweils im Stufenverhältnis muss dann auch die Entscheidung über so einen Zwangsabstieg getroffen werden und es muss die entsprechenden Rechtsgrundlagen dafür in der Satzung geben. Ansonsten kann man das nicht machen.
Gut, dann würde ich sagen, es war der erste Kai aus der Kiste. Und jetzt zum aktuellen Thema. Wir wollen uns mit den arbeitsrechtlichen Fragen rund um die Situation DFL-Geisterspiele in der Corona-Pandemie beschäftigen.
Genau. Und wie gut, dass wir unseren Arbeitsrechtsexperten hier mit am Tisch haben, Christopher. Also wir haben jetzt eine besondere Situation mit diesem Virus, der unsere Gesellschaft und natürlich auch als Teil der Gesellschaft den Sport in Mitleidenschaft zieht, und zwar in jeder Hinsicht. Nicht nur können wir unseren Breitensport nicht mehr so ausüben, wie wir wollen. Christopher, du kannst, glaube ich, wieder Tennis spielen. Das seid ihr gegönnt.
Seit vier Wochen schon wieder, nicht wahr?
Aber die Fußballer, die dürfen noch nicht. Ist ein sehr körpernaher Sport, und deswegen sind wir auch alle irgendwie ganz, ganz unglücklich. Und ganz besonders unglücklich sind die Profisportler, da auch insbesondere die Fußballer, aber eben auch nicht nur die, es gab bereits in einem relativ frühen Stadium, als die Geschichte mit dem Virus hochgeploppt ist, gab es schon die ersten Ligen in Deutschland, die ihren Betrieb eingestellt haben. Handball, Basketball, Eishockey, die haben also komplett die Saison abgebrochen. Die Europameisterschaft, die Fußball-Europameisterschaft wurde abgesagt und ins Jahr 2021 verschoben. Bei den Olympischen Spielen hat es ein bisschen länger gedauert. Die haben sich wahnsinnig geziert, bis sie dann irgendwann dann doch dazu gekommen sind, zu beschließen, die Olympischen Sommerspiele in Tokio ebenfalls im nächsten Jahr stattfinden zu lassen. Und die Fußball-Bundesliga, bekanntermaßen ein ganz, ganz wichtiger gesellschaftlicher Faktor, die hatte das große Problem, dass sie die Teile der Fernsehgelder, die ganz, ganz wichtig sind für viele Vereine, wie wir jetzt mitbekommen haben, offensichtlich auch ganz, ganz wichtig für das Überleben vieler Vereine, diese Fernsehgelder, die drohten jedenfalls zu einem Teil nicht gezahlt zu werden, logischerweise, wenn die Saison nicht zu Ende gespielt werden kann, dann ist nach dem Fernsehvertrag oder nach den Fernsehverträgen die Fernsehanstalten auch nicht verpflichtet, dort ihre Beiträge zu leisten. Nun befindet man sich in der Situation, dass die Deutsche Fußballliga ein ganz, ganz ehrgeiziges Konzept, ein Projekt auf die Beine gestellt hat, nämlich durch Geisterspiele diesen Spielbetrieb irgendwie doch noch am Leben zu halten. Und man hat jetzt vor, bis zum 30.06. diesen Jahres die Bundesliga zu Ende zu spielen, um dann natürlich zu vermeiden, dass man Probleme bekommt, darüber zu entscheiden, wer wird denn jetzt Meister, wer ist in Europa, wer ist für die europäischen Wettbewerbe qualifiziert im nächsten Jahr, wer muss absteigen. Schwierige Sache. Ist ja nun irgendwie einigen Vereinen da auch irgendwie wirtschaftlich fast an den Kragen geht oder das Wasser bis zum Hals steht. Die Frage an unseren Arbeitsrechtsexperten Christopher, kann denn so ein Verein nicht eigentlich da irgendwie mächtig Geld sparen, indem er an seine Arbeitnehmer rangeht, die ja sowieso so viel verdienen, und hätte man da nicht sagen können, oder hat man das nicht sogar, dass man da vereinbart, ihr kriegt weniger Geld, oder vielleicht hätte man die auch alle auf Kurzarbeit setzen können? Kannst du dazu was sagen?
Ja, gern. Das ist ein Thema, was den Arbeitsrechtler jetzt nicht nur im Sport, sondern in der gesamten Gesellschaft umtreibt. Jeder Arbeitgeber und auch jeder Arbeitnehmer merkt die Auswirkungen der Krise, und außerhalb des Sports gab es eine Unzahl an sogenannten Arbeitsausfallanzeigen bei der Agentur für Arbeit. Das heißt, Kurzarbeit wurde so flächendeckend eingeführt wie nicht mal bei der Finanzkrise. Und im Sport muss man dann, wie so oft, den Fußball und auch innerhalb des Fußballs die verschiedenen Ligen etwas unterscheiden, weil die Kurzarbeit ist durchaus ein sehr adäquates Mittel für den Arbeitgeber, um Geld zu sparen. Vereinfacht gesagt, bei Kurzarbeit null muss der Arbeitgeber nichts mehr bezahlen. Und es wird Kurzarbeitergeld gezahlt in Höhe von 60% oder 67%, was zum Teil aufgestockt werden kann. Und auch die Prozentsätze können sich nach neuester Gesetzgebung erhöhen. Das Ganze macht aber nur dann Sinn, wenn man unter der Beitragsbemessungsgrenze für sein jeweiliges Beitragsgebiet verdient. Das ist im professionellen Sport leider, muss man sagen, für viele Sportler flächendeckend der Fall. In dem Fußball, mit dem wir uns heute vorrangig beschäftigen, ist das eigentlich erst auf der Regionalliga und dort auch nicht flächendeckend, sondern auf den unteren Ligen der Fall. Fast überall wird mehr Geld verdient, und wenn man über der Beitragsbemessungsgrenze verdient, gibt es einfach kein Kurzarbeitergeld, vereinfacht gesagt. Insofern gibt es da keine Einsparmöglichkeit. Also, nächste Variante, was überlegt man sich? Gut, ich bringe die Spieler dazu, auf Geld zu verzichten. Wir alle wissen, auch aus unseren eigenen Verträgen, die wir mal abgeschlossen haben, wenn in dem Vertrag steht, ich muss arbeiten für 40 Stunden die Woche und kriege dafür x Euro, dann kann man nicht einseitig sagen, du kriegst weniger Geld. Insofern ist auch eine einseitige Gehaltskürzung mit Ausnahme der Kurzarbeit nicht möglich. Und was deswegen viele Vereine gemacht haben, ich glaube, relativ bekannt war es bei Frankfurt, die waren, glaube ich, einer der ersten, die das auch inklusive der sozusagen der Verwaltungsgremien und der Führungsetage gemacht haben. Hertha BSC hat das auch gemacht, wie wir nicht zuletzt aufgrund des Kalou-Videos alle wissen, dass dort auf Gehälter verzichtet wurde. Ich glaube, zu dem Video können wir gleich auch nochmal was sagen.
Aber da muss man mal kurz einhaken. Also den Wortlaut vom Ibisevic, den hat ja noch jeder im Kopf. Aber der scheint das ja gar nicht gewusst zu haben, dass ihm da ein bisschen was abgezogen wird. Jedenfalls war das ein großer Aufreger. Wie kann denn das sein?
Ja, also an ihm vorbei kann es nicht gegangen sein, da Fußballer sind, ob das jetzt rechtspolitisch richtig ist oder nicht, Arbeitnehmer. Und wenn ich da Gehaltskürzungen durchsetzen will, geht das nie einseitig, Arbeitsrecht, sondern es geht immer nur einvernehmlich. Ich nehme an, dass hier, wie so oft im Sport, eine gewisse Macht des Faktischen auch vorhanden war und ist. Der Druck von außen, von den Medien, von der Gesellschaft ist natürlich hoch, wenn alle auf Geld verzichten, alle Angestellten, also auch die Fans der Clubs. Dann ist es schwierig zu verkaufen, wenn die ohnehin am meisten verdienen, für aus Sicht der Fans weniger zeitlichem Umfang in der Arbeit, dass sie dann nicht verzichten sollen. Und das wird ein Mitgrund sein, warum im Ergebnis fast alle Spieler in fast allen Vereinen auch mitgezogen haben und sich zumindest pressewirksam relativ wenig beschwert haben über die.
Wie ist da deine Erfahrung? Geht es da um Kürzung des Grundgehalts oder geht es da auch um Kürzungen, die darüber hinausgehen, die an bestimmte Einsatzzeiten geknüpft sind? Natürlich immer unter der Voraussetzung, dass es auch gilt für die Zeit jetzt, in denen die Geisterspiele stattfinden.
Man muss ein bisschen unterscheiden. Also da ein Fußballer, um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, hat nie Anspruch, also es gab eine Ausnahme, Jürgen Klinsmann soll sich das in den 90er Jahren eine Einsatzgarantie im Vertrag verhandelt haben, aber das ist wirklich eine Ausnahme. Er hat nie Anspruch auf Einsatz im konkreten Spiel. Das heißt, wenn ihm vertraglich Einsatzprämien, Torprämien, Punkteprämien zugesichert sind, fallen die natürlich nur dann an, wenn ich auch im jeweiligen Spielbetrieb teilnehme. Gibt es keinen Spielbetrieb, gibt es diese Prämien auch nicht. Insofern, die Kürzungen, die verhandelt wurden, orientieren sich natürlich vorrangig an den Grundvergütungen. Ein weiterer Punkt ist, was natürlich wegfallen könnte. Man könnte, wenn man sagt, wir haben keinen Trainings- und Spielbetrieb, wie auch sonst, könnte man zum Beispiel Dienstwagen einziehen als Arbeitgeber. Das ist die normale Regelung in Dienstwagenverträgen. Aber das sind alles Punkte, die in der normalen Privatwirtschaft durchaus jetzt vorgekommen sind. Wenn man sagt, du bist eben Homeoffice, du kannst keine Außentermine machen, das Auto kommt zu uns, dann spart man da das jedenfalls die Tankkosten. Leasing, ähnliches läuft da weiter. Das wurde im Sport, soweit ich weiß, nicht gemacht. Insofern hat man, glaube ich, eher eine Gesamtbetrachtung gemacht und gesagt, wir versuchen so und so viel Euro insgesamt einzusparen über die Mannschaft, um dann halt einen Prozentsatz zu bilden, auf den alle verzichten. Ich glaube, bei Hertha waren es ja ungefähr die 11%. Wenn man überlegt, die durchschnittliche Kurzarbeit, der Verzicht, den die Arbeitnehmer eingehen, liegt deutlich darüber, können die Sportler das im Verhältnis noch mehr kompensieren.
Das betrifft jetzt den reinen Spielbetrieb. Die Arbeitnehmer, die Profis haben ja auch noch Pflichten rund um den Spielbetrieb, Interviews, Autogrammstunden. Wie sieht es damit aus? Sind sie da auch weiterhin verpflichtet, dem nachzukommen oder gibt es da auch in der Krise besondere Regelungen?
Du meinst bezogen auf die Vergütung?
Oder? Bezogen auf die Vergütung und allgemein auf die Leistungspflichten.
Bezogen auf die Vergütung eher nein. Man spricht immer von der Einheitlichkeit des Arbeitsverhältnisses. Also du kriegst ein Gehalt für eine Arbeitsleistung, die aus mehreren Komponenten zusammengesetzt sein kann. Beim Sportler ist das dann die eigentliche Sportleistung, zusammengesetzt aus der Trainings- und der Spielleistung und die sonstigen Zusatzpflichten, die bestehen können in Interviews geben oder bei Werbeauftritten mitwirken von den Sponsoren. Und wenn die jetzt stattfinden, entsprechende Termine oder auch Interviews, gibt es ja jetzt auch, Spielbetrieb läuft wieder, die Interviews, insbesondere nach den Spielen, dann müssen die das auch machen. Jetzt kommt
das große Autogrammstunden weniger.
Autogrammstunden weniger, aber auch das wäre theoretisch denkbar unter Einhaltung der entsprechenden Vorgaben der jeweils zuständigen Behörde. Also wenn ich Spuckschutz durch Plexiglasscheiben zum Beispiel gewährleiste und das Abstandsgebot in der Schlange und mit Handschuhen arbeite und desinfizierten Stiften, wäre theoretisch auch die Autogrammstunde denkbar. Zumal ja laut aktuellem Stand die Schmierinfektion ein geringeres Risiko hat als die Tröpfcheninfektion, sodass man dort, wenn die Vorgaben eingehalten werden, auch sagen dürfte, der Arbeitgeber kommt seine Fürsorgepflicht danach, wenn er die Vorgaben einhält. Und dann dürfte der Spieler auch die entsprechende Teilarbeitsleistung nicht verweigern.
Der Vollständigkeit wegen hätte ich gern nochmal gewusst, wie die Clubs das mit ihren sonstigen Mitarbeitern machen. Also abgesehen von den Profis.
Genau, also zum auch der Vollständigkeit die Ergänzung, also es gibt in den unteren Ligen durchaus Vereine, die vollständig Kurzarbeit gemacht haben, also für die gesamten Mannschaften und dann auch für die Mitarbeiter der Geschäftsstelle und zum Teil auch für Tochtergesellschaften. Und auch in den Bundesligen ist der Gehaltsverzicht teilweise oder weitestgehend auch für die, ich sag mal, Management-Ebene und Trainerebene verhandelt worden. Und für je nach Umfang wurde für die Mitarbeiter der Geschäftsstelle und die sonstigen, ich sag mal, Verwaltungsmitarbeiter und Angestellten zum Teil ein Gehaltsverzicht, aber in einigen Bereichen auch Kurzarbeit angeordnet, weil gerade im Bereich Greenkeeping-Ordner, wenn man da Festangestellte hat, die natürlich jetzt kaum noch Bedarf an der Arbeitsleistung
haben. Kann man da schon angeordnet sprechen?
Es kommt drauf an. Kurzarbeit kann angeordnet worden sein, dann auch einseitig, wenn die Verträge schon entsprechende Regelungen vorgesehen haben. Das ist in der Regel in der heutigen Zeit nicht mehr der Fall. Also die meisten Musterverträge seit der Finanzkrise hatten keine Kurzarbeit mehr vorgesehen. In Tarifverträgen gibt es das regelmäßig. Die im Sport aber, auch wenn die Gewerkschaft, die eine, die es gibt, es gerne will, hier jedenfalls in Deutschland nicht existent sind. Und da auch Betriebsräte bei fast keinem Verein, oder ich kenne zumindest keinen, wo ein Betriebsrat gebildet ist, nicht vorhanden sind, brauche ich eine einzelvertragliche Grundlage. Und dann werden in der Regel im Rahmen der allgemeinen Verhandlungen Gespräche geführt und man schließt einvernehmlich Änderungsverträge mit einer sogenannten Kurzarbeiterklausel.
Und die aber für eine bestimmte Zeit geschlossen sind?
Entweder das, also entweder man macht einen befristeten Änderungsvertrag oder man nimmt eine dauerhafte Regelung auf, dass der Arbeitgeber immer dann, wenn die Voraussetzung für Kurzarbeitergeld nach Paragraphen 95 folgende SGB Römisch 3 vorliegen, so wäre die Formulierung dann, dass nur in dem Fall, also wenn auch Kurzarbeitergeld gezahlt werden würde, dass dann auch Kurzarbeit angeordnet werden darf.
Und wie flexibel ist der Arbeitgeber, das heißt die Clubs, in der Wiederaufhebung dieser Kurzarbeit?
Man ist sehr flexibel. Also man muss es aufheben, sobald die Voraussetzungen weggefallen sind, wenn die Klausel entsprechend formuliert ist. Und auch sonst muss er dann entsprechend wieder voll zahlen, weil wenn er es nicht tut, hätte der einzelne Arbeitnehmer ein Anspruch auf Differenzlohnzahlung, die auch durchaus regelmäßig klageweisen geltend gemacht werden.
Das heißt, die Arbeitnehmer sind da nicht schutzlos gestellt?
Nein, die Arbeitnehmer sind nicht schutzlos gestellt, also die Verwaltungsmitarbeiter nicht und auch die Sportler oder auch die Verwaltungsmitarbeiter, die jetzt arbeiten müssen, sind sowohl finanziell nicht schutzlos gestellt auf Dauer und aufgrund der Pflicht, die Fürsorgepflicht auszuüben als Arbeitgeber, die auch im Sport besondere Ausprägung hat, gibt es auch da Schutzmechanismen.
Jetzt sind wir beim Stichwort Fürsorgepflichten angekommen.
Genau, wir haben ja, es sind ja alles rein wirtschaftlich betrachtete Themen und schöne Überlegungen, die Clubs da angestellt haben, alles im zulässigen Rahmen. Stellt sich natürlich die Frage, Fürsorgepflichten hat der Arbeitgeber natürlich auch im Sport. Es mehren sich auch Stimmen bei Spielern, Subotic, aus anderen Profiligen, ich glaube Aguero, hat er sich auch beschwert, dass das Entscheidungen sind, jetzt den Saisonbetrieb fortzusetzen, Gehaltsverzicht hin oder her. Fakt ist, dass sie spielen müssen und dass so unter Umständen ja auch mit einem wirtschaftlichen, mit einem gesundheitlichen Risiko verbunden ist, dass die Spieler entweder eine Ansteckungsgefahr haben oder eben aufgrund dieses verkürzten Trainingsbetriebs verletzungsanfällig sind. Gibt es da Fürsorgepflichten, die der Club im Auge haben muss und geht das so ohne weiteres?
Ohne weiteres geht es nicht. Das ist eine sehr komplexe Frage. Ich versuche das mit auf wenige Sätze jetzt mal runterzubrechen. Also im Grundsatz ist, jeder Arbeitgeber hat ein Direktionsrecht. Das heißt, er darf den Art, Inhalt, Ort und Zeit der Arbeitsleistung näher bestimmen. Im Gegenzug dazu, zu diesem weitreichenden Bestimmungsrecht, hat er auch Fürsorgepflichten. Die sind zum Teil spezialgesetzlich geregelt, in 618 BGB oder im Arbeitsschutzgesetz. Aber es gibt auch über als Ausfluss der vertraglichen Nebenpflichten Rücksichtnahme und Schutzpflichten. Insofern ein plattes Beispiel: im Tagebau muss darauf geachtet werden, dass ausreichend Schutzhelme und Schutzausrüstung vorhanden ist. Das können Schutzschuhe dann sein oder die speziellen Overalls, die getragen werden. Übertragen auf den Sport heißt das, ich muss immer dafür sorgen, dass die Spieler bestmöglich geschützt werden. Was heißt es im normalen Sportbetrieb? Ich darf zum Beispiel als Club kein Fitspritzen verlangen. Also ich kann nicht sagen, nimm ein leistungssteigerndes Mittel, nur damit du spielen kannst. Das kann ich nicht verlangen, weil das ist ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit des Spielers, die im Zweifel auch zu einem höheren Verletzungsrisiko und damit zu einer möglicherweise auch dauerhaften Verletzung führt oder auf jeden Fall zu einem systemwidrigen Gesundheitszustand.
Weißt du, wie das in der Praxis gehandhabt wird? Weil ich gehe davon aus, dass jeder Spieler spielen will.
Ja, das ist wieder, wir hatten es vorhin schon mal, die Macht des Faktischen. Wenn der Spieler sagt, er will spielen und zum Arzt sagt, ich gebe mir eine Schmerztablette, der Rücken ist nicht so schlimm. Ein kleiner Schwenk, Scottie Pippen in der letzten Bulls-Saison, wer jetzt gerade die Doku gesehen hat, The Last Dance im letzten Spiel.
Die ist mega.
In der Finalserie gegen Utah Jazz, Blockade im Rücken. Der hat, auch wenn das nicht so konkret gesagt wird, mit Sicherheit auch nicht nur Massagen bekommen, sondern auch Schmerzmittel. Da kann man schon überlegen, ist das denn ein Fitspritzen? Und ist das angeordnet? Wenn der Spieler aber sagt, nee, ich will unbedingt und sagt dann, ich kann wieder spielen, kann der jedenfalls der Trainer das natürlich nur bedingt einschätzen. Es sei denn, er ist auch Mediziner und hat die Behandlung durchgeführt. Aber in der Regel ist das ja nicht der Fall.
Aber jetzt sagen ja die Spieler eher so, oder es gibt eben einige, die sagen, haben wir eigentlich keinen richtigen Bock drauf, jetzt hier irgendwie uns da anzustecken und auf die ganze Geschichte.
Das stimmt, das sagen viele. Ehrlicherweise, wenn eine Grippewelle ist, sagt das auch kein Spieler. Und da gibt es gar keine Vorgaben, die Arbeitgeber einhalten müssen. Hier haben wir jetzt die Besonderheit, es gibt ein Hygiene- und Sicherheitskonzept der DFL, was von den zuständigen Behörden abgesegnet worden ist. Das heißt, aus Arbeitgebersicht, also aus Clubsicht, halte ich mich an dieses Hygienekonzept, was von den Behörden abgesegnet ist, verhalte ich mich vorgaben- und rechtskonform und dann muss das auch bedeuten, dass die Fürsorgepflicht erfüllt und gewahrt ist. Weil wenn es anders wäre, könnte ich mich als Arbeitgeber ja nie rechtskonform verhalten oder als Club in diesen Fällen. Dann wäre die einzige Folge, wenn ich kein Haftungsrisiko eingehen will, dass ich sage, ich ziehe die Mannschaft aus dem Spielbetrieb zurück.
Es gibt halt bei Corona jetzt noch die Besonderheit, dass man relativ wenig Daten hat und wenig empirische Anhaltspunkte dafür, wie gefährlich es tatsächlich ist, wenn man sich ansteckt. Und es in der normalen Bevölkerung gibt es da heftigere Krankheitsverläufe. Kann man das irgendwie festmachen in diesem Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis?
Also man könnte überlegen, ob Sportler mit eigenen Vorerkrankungen oder möglicherweise mit die in Beziehung oder in einer häuslichen Gemeinschaft mit den sogenannten Hochrisikogruppen leben.
Der Fall des Kölner Spielers Festrate.
Genau, also ob die Leistungsverweigerungsrechte haben.
Festrate hat es ja selbst dann revidiert, nicht wahr?
Ich meine ja, aber
Druck des Faktischen.
Yes. Man muss auch sagen, also die meisten Radprofis sind offiziell Asthmatiker, ja, als ein Beispiel. Das heißt, die zählen alle zu einer Hochrisikogruppe. Trotzdem werden die jetzt nicht sagen und auch nicht sagen können, wenn ein Hygienekonzept für den Radsport, wenn es dann einen gibt für die Tour de France, soll es ja auch geben, damit die im Herbst diesmal statt im Sommer stattfinden kann, dass sie dann ihren jeweiligen Aufgaben nicht nachkommen. Und so ähnlich ist das auch hier. Wenn ich sage, ich will nicht spielen, dann habe ich jedenfalls keinen Entgeltanspruch als Spieler. Im normalen Arbeitsrecht wäre es genauso. Wenn ich meine Leistung zu Unrecht verweigere, komme ich selber in einen sogenannten Annahmeverzug und der Arbeitgeber muss kein Geld zahlen. Im normalen Arbeitsrecht führt das wozu? Ich mahne den Arbeitnehmer ab und dann kündige ich ihn. In der jetzigen Zeit führt das möglicherweise auch zu einer dauerhaften Kostenersparnis. Das Problem ist, dass die klassischen arbeitsrechtlichen Sanktionsmechanismen im Sport halt einfach, wie wir alle wissen, nie funktionieren oder nicht in der Form funktionieren.
Na, wer kündigt jetzt seinen Spielern? Also
genau, weil
allenfalls diejenigen, die du sowieso loswerden willst, aber
genau, aber auch die kündigt man in der Regel nicht, sondern da lässt man entweder den Vertrag auslaufen oder man beißt halt bis zur nächsten Transferperiode die Zähne zusammen. Und warum kündigt man nicht, auch wenn es arbeitsrechtlich zulässig wäre? Weil man will natürlich noch die Ablösesumme bestenfalls kassieren oder zumindest irgendwie doch einen wirtschaftlichen Vorteil aus der Vertragsbeziehung ziehen. Und das ist halt eine Besonderheit im Sport, die es im normalen Arbeitsrecht nicht gibt, die natürlich hier die Handlungsmechanismen enorm oder die Handlungsmöglichkeiten enorm einschränkt des Sportarbeitgebers. Also was machen die Clubs immer in diesen Fällen? Sie verhängen Vertragsstrafen. Ob das jetzt immer in der Form zulässig ist oder nicht, da ist auch eine Macht des Faktischen. In der Regel wird eine Summe im ein- bis maximal niedrigen zweistelligen 1.000-Euro-Betrag verhängt. Das wird vom Gehalt einbezogen, die Spieler zahlen es und damit ist nach außen der Mantel des Schweigens. Wir haben am Fall Kalou gesehen, dass es, auch wenn es nach außen erstmal ein Schweigen ist, es innen auch brodeln kann und wenn das dann rauskommt, dann muss ein Verein natürlich auch irgendwie sich positionieren.
Wir sind schon wieder beim Fall Kalou. Interessant.
Man könnte meinen, das ist wie so ein roter Faden, der sich irgendwie hier
ja.
Also vielleicht machen wir mal kurz einen Schwenk, oder?
Ja, also
weil irgendwie, das ist zwar schon jetzt 2 Wochen her, aber das wirkt irgendwie noch nach, habe ich das Gefühl. Und vor allem wirkt es irgendwie durch die ständigen Auffälligkeiten irgendwelcher Hertha-Spieler nach, die sich am letzten Spieltag dann irgendwie auch zu freundlich bejubelt haben nach den Toren. Kalu, Robert, du hast ja da dich sehr intensiv mit dem Fall beschäftigt. Da kommt jemand in die Kabine und wir wissen nicht, was den Menschen geritten hat, aber der lässt einfach mal das Video laufen und dann läuft das live über Facebook alles durch. Und der ist im Prinzip einmal durchs ganze Vereinsgelände gegangen und hat jeden da irgendwie kompromittiert, der ihm da vor die Linse gelaufen ist. Was macht man mit so einem Spieler? Also, oder was macht man auch mit so einer denkbar schlimmen Situation, wo da jetzt einfach mehrere Leute bloßgestellt sind, auch die in der Kabine sitzen?
Salah, bitte lösch das. Ja. Salah, bitte.
Ibisevic, der sich aufregt über 11% Gehaltskürzung.
Ja, das ist also eigentlich was ja an sich ein schönes, lustiges, privates und einblickgegebenes Video sein könnte, ist natürlich in der jetzigen Situation doppelt brisant und wirft halt eben das Problem auf des Umgangs der Spieler mit Social Media Aktivitäten. Also die Dramatik kam ja, und auch sowohl in rechtlicher als auch in faktischer Hinsicht, kam ja dadurch, dass er tatsächlich das Video live bei Facebook streamte. Offensichtlich ohne, so davon gehe ich mal aus, ohne Kenntnis der Gefilmten, dass er das vorhat. Also so wie es sich darstellt in der Situation, hatten die eher den Eindruck, er macht ein privates Video für seine Familie und da grüßen sie vielleicht auch gerne mal rein. Aber es hatte sicherlich keine der Gefilmten nicht ansatzweise die Vorstellung, dass es gerade live mehrere tausend Follower dann sehen von Kalu. Das wirft in der Tat die Frage auf nach dem Social Media Schulung der Spieler. Social Media ist natürlich aus Sicht der Vereine als auch der Spieler ein Fluch und Segen zugleich. Es hat natürlich die Reichweite, hat natürlich extremes Marketingpotenzial. Spieler als auch Vereine können sich dort nahe geben, können Einblicke geben, man kann Werbekonzepte darüber abspielen, man kann Werbung machen, aber es hat halt eben auch birgt die Gefahr, dass je jünger die Spieler sind und vielleicht auch je ungefestigter der Charakter, dann im Zweifel auch Entgleisungen stattfinden.
Wobei Kalu zu den Senioren gehört, ne?
Ist Senioren, ich will mir jetzt kein Urteil erlauben, was Kalu da geritten hat. Ich glaube, es war einfach unbedarft. Ich glaube tatsächlich, er hat sich zum gewissen Grad einfach. Ich bin nicht jemand, der ihm unterstellt, er hat irgendwie da vorzeitige Beendigung und Suspendierung erwirken wollen. Ich glaube, er hat sich einfach gefreut über dass alle negativ getestet wurden.
Aber nach allem, was man weiß, muss er jetzt nicht spielen und kriegt trotzdem sein Geld.
Gut, aber das hätte er ja auch, die Situation hätte er.
Er hätte ja auch so nicht gespielt, wahrscheinlich.
Also, ja. Es ist schwierig. Was das Video natürlich jetzt, zum einen hat es offenbart, wie auch schlampig Hertha im allgemeinen Betrieb mit dem Thema Corona umgeht. Also es ist jetzt nicht nur so, dass er den Händeschlag gesucht hat, sondern auch die Mitarbeiter haben da den entsprechend angenommen, ohne dass wirklich erkennbar war, dass die Hygieneregeln da im Detail eingehalten werden. Auch die Entnahme der Probe war nicht ganz vorschriftsmäßig wahrscheinlich. Problem ist aber in dem Video, zum einen werden natürlich interne Vorgänge von Hertha in den Katakomben und in den Kabinen gezeigt, die Hertha natürlich nicht will, dass sie das Licht der Öffentlichkeit erblicken. Zum anderen hat er Ibisevic eben abgefilmt, er hat den Physiotherapeuten abgefilmt, ohne dass sie wussten, dass er das auch tatsächlich live streamt. Damit hat er ihre Persönlichkeitsrechte verletzt. Die können durchaus, hätten dagegen vorgehen können, hätte er es nicht selber relativ schnell gelöscht. Natürlich auf Forderung von Hertha, wie ich mal annehme, als die gemerkt haben, was er da fabriziert hat, die Social-Media-Abteilung um Paul Keuter, der jetzt ja kein Unerfahrener mit Thema Social Media ist.
Aber ist es da nicht dann schon zu spät? Also ich meine, das Ding ist schon live raus und jetzt sagt die Hertha dem Kalu, schreibt ihm vor, du nimm's raus, aber da haben das schon viele verbreitet. Was können die dann noch machen?
Der Faktor Zeit ist natürlich immer entscheidend. Je schneller du da wirklich reingrätschen kannst und die Verbreitung, die sich dann ja, das ist wie ein Feuer, was um sich greift natürlich, je länger. Man hat gesehen, wie schnell auch größere Redaktionen das aufgegriffen haben und dann separate die Videos natürlich, wie es dann immer passiert, Leute speichern das Video. Das heißt, selbst wenn man es von seinem Kanal löscht, ist es immer noch an diversen Quellen abrufbar. Faktor Zeit ist irgendwann ist natürlich kritisch. Je schneller Hertha da reingrätscht und dann auch zur Löschung auffordert, über Kalou hinaus, desto besser.
Was heißt über Kalou hinaus? Wen können Sie jetzt alles, an wen könnte sich Hertha alles wenden? Also wenn da jemand das Ding jetzt runtergeladen hat und weiter verbreitet und ich verbreite das auch munter weiter über meinen Twitter-Kanal?
Also Hertha, das Einfachste wäre jetzt erstmal an die Plattform-Provider heranzutreten und über die Urheberrechte von Kalou eine Löschung zu verlangen von privaten Personen.
Problematisch. Müsste dann Kalou machen?
Kalou könnte der Hertha, würde ich so als anwaltliche Empfehlung, würde normalerweise Herr Kalou dann die Nutzungsrechte, ausschließlich Nutzungsrechte Hertha einräumen. Hertha würde dann aus dem mit der Aktivlegitimation da vorgehen und weil es einfach aus der Erfahrung gestützt auf Urheberrechte leichter eine Löschung zu erwirken ist als über das Persönlichkeitsrecht, weil das Persönlichkeitsrecht immer eine Abwägung voraussetzt, ist da jetzt ein öffentliches Interesse gegeben oder überwiegt doch das Persönlichkeitsrecht des Abgebildeten. Aber schwierig wird es dann schon, wenn irgendwie die Sport1-Redaktion das in einem Artikel aufgreift und veröffentlicht, weil die dann schon wieder zumindest wenn das Urheberrecht ins Feld geführt wird, Schrankenregelungen aufgreifen können mit Berichterstattung über tagesaktuelle Ereignisse und dann selbstverständlich der Umgang eines, gerade vor dem Hintergrund des Geisterspielkonzeptes, natürlich sagen können, also es ist natürlich ein überragendes öffentliches Interesse, hier zu sehen, wie ein Verein faktisch dieses tolle DFL-Konzept lebt. Da wäre das natürlich, hätte Hertha es schwer gehabt, da eine Löschung zu erwirken. Das wäre zumindest nicht unproblematisch gewesen.
Okay, also man bedient sich dann eines Tricks sozusagen, indem man sich von seinem Mitarbeiter Kalou die Nutzungsrechte an seinem urheberrechtlich geschützten Video übertragen lässt oder abtreten lässt, um dann seinerseits aus dieser Befugnis dann gegen Dritte vorzugehen.
Genau, aber wie gesagt, halt stößt an die Grenzen, gerade auch kürzlich durch zwei BGH-Entscheidungen bestätigt, wo man im redaktionellen Bereich ist, wo tatsächlich eine redaktionelle, aufbereitete, tagesaktuelle Berichterstattung stattfindet, stößt das Urheberrecht zu Recht an seine Grenzen, weil das erkennbar dann nur darum geht, jemanden halt Informationen zu unterdrücken, wo es eigentlich, wo der Fall klassisch gar nicht im Urheberrecht geht, weil das ist jetzt kein besonders schützenswertes Werk, sondern es geht natürlich eigentlich darum, Informationen zu unterdrücken. Und da hat der BGH gesagt, nee, also das stößt bei Berichterstattung im redaktionellen Bereich an seine Grenzen. Leichter hätten es vielleicht Ibisevic aus dem Persönlichkeitsrecht, wenn man da, weil die sicherlich nicht wussten, wie gesagt, dass das live streamt, ja. Da die hätten eine Möglichkeit.
Wie wäre das denn nach eurer Einschätzung, ich komme nochmal zum Thema Haftung, zurück, wenn jetzt aufgrund dieses Videos ein Sponsor zum Beispiel gesagt hätte, ist zumindest soweit mir bekannt, ist nicht der Fall gewesen, ihr haltet euch nicht an das Sicherheitskonzept, das zeigt dieses Video, ich spreche eine außerordentliche Kündigung von einem Sponsoringvertrag aus, wir hatten es vorhin ja schon mal so kurz angesprochen, wie wäre eure Einschätzung, geht das und was wären die Folgen?
Also als erstes würde der Jurist natürlich immer in den Vertrag reingucken und schauen, was da zum Thema außerordentliches Kündigungsrecht geregelt ist. Vielfach gibt's ja Klauseln, die das im Vertrag schon bestimmen. Natürlich ist, wie es dann immer so ist, der Einzelfall nie drin, aber häufig sind ja so Fallbeispiele dafür genannt, wann ein Sponsor den Vertrag kündigen kann. Und das ist ja dann immer meist dann der Fall, wenn sich der Vertragspartner so schwerwiegend falsch in der Öffentlichkeit verhält oder so ein desaströses Bild abgibt, dass irgendwie da eine Rufschädigung entsteht, die dann auch auf den Sponsor abfärbt. Und wenn das der Fall ist, wirst du wahrscheinlich sogar, wenn du nicht ausdrücklich im Vertrag Regelungen drin hast, ein außerordentliches Kündigungsrecht in Angriff nehmen können. Aber es hängt dann wirklich an der Frage, wie schwerwiegend diese Situation ist, die da aufgelaufen ist und inwieweit der Vertragspartner, also Hertha BSC, nicht Kalou, da seine Pflichten verletzt hat.
Also in Ergänzung dazu noch, das ist ein gutes Stichwort. Es geht ja letztlich hier um den Sponsoring-Vertrag mit dem Club. Und da würde ich sagen, so ein Fehlverhalten eines einzelnen Spielers reicht noch nicht aus, auch wenn es gravierend war. Anders dagegen, wenn es der Sponsor, der persönliche Sponsor von Kalou wäre, meinetwegen Schuhausstatter oder Pflegemittelhersteller, dann kann er in einer solchen Situation
den Sponsoring-Vertrag außerordentlich mit sofortiger Wirkung kündigen. Nochmal, also man wird nie dieses Video aus dem Internet wegbekommen, richtig?
Doch, also mit dem Faktor Zeit irgendwann schon, aber es wird auch sicherlich ein Ansinn sein von Hertha über on the long run. Aber
ja, aber du sagst es ja, also dieses öffentliche Interesse, diese Ausschnitte aus dem Video, und das wird man noch vermutlich immer auch noch in 10 Jahren finden.
Ja, bloß über die Tagesaktualität fällt dann irgendwann weg über das Urheberrecht. Aus rein taktischer Sicht hätte Hertha halt sich absolut ins eigene Fleisch geschnitten, wenn man jetzt im Wege der Abmahnung groß gegen kleine Twitter-Nutzer vorgeht, die irgendwie die Inhalte vorhalten, weil natürlich sofort der Anschein entstanden wäre, man will was geheim halten und was.
Aus eurer Erfahrung gab es sowas schon mal, dass bei so einer in so einer Situation der Betroffene tatsächlich alles versucht hat, alle rechtlichen Maßnahmen getroffen hat, um diese Weiterverbreitung zu verhindern, so dass man wirklich Abmahnungen rausgeschickt hat, die in einen vierstelligen Bereich gehen?
Ob in der Höhe? Ja, aber durchaus. Also es gibt brisante Themen, wo vielleicht auch die Verbreitung jetzt noch nicht ganz so schnell war wie jetzt in dem konkreten Fall. Also ein Livestream auf Facebook ist schon der Super-GAU aus Sicht des Betroffenen. Ja. Aber bei anderen, bei natürlich im Printbereich, aber auch im Online-Bereich auf Webseiten, wo einfach jetzt die natürliche Verbreitung noch nicht ganz so groß ist, sondern wo das eher nicht ganz so ein exponentielles Wachstum ist, macht es durchaus Sinn und wird dann auch jede Anstrengung unternommen, das komplett aus dem Internet zu entfernen.
Aber die normale Kanzlei kann das ja gar nicht leisten. Also es müsste dann eine spezialisierte Kanzlei oder eine Großkanzlei kann das dann nur leisten, so in solchen Fällen, richtig?
Ja, also das ist jetzt ja, die Schreiben sind jetzt ja nicht besonders, variieren ja nicht groß, das ist letztlich eher eine detektivische
Aufgabe. Ja, exakt. Ja. Und nochmal zurück zu dem Verhalten von Hertha. Was hat Hertha gemacht direkt, nachdem sie selbst wussten, was da ihr Spieler für einen Mist gemacht hat?
Löschung veranlasst und dann schnell eine, wie du fandest, gut formulierte Statement rausgegeben, wohlgefeilt und gut formuliert.
Und in dem Statement direkt die Entschuldigung von Kalou drin, ja?
Entschuldigung und auch Hertha, jetzt kein Schuldeingeständnis, aber schon gesagt, dass man nimmt das ernst und ist natürlich bemüht, das Konzept umzusetzen und das sei ein bedauerlicher Einzelfall und mit ein paar persönlichen Gründen bestückt, warum er sich jetzt so gefreut hat, aber letztlich ist das die richtige Reaktion gewesen, also Hertha konnte eben halt auch nicht, hatte bereits verloren in dem Moment, wo das sich um Gesicht gegriffen hat.
Und nochmal an unseren Arbeitsrechtler, Kalou wurde direkt suspendiert auch von seinem Arbeitgeber, ist das die richtige Konsequenz gewesen? Kalous Vertrag endet am 30.06., wie siehst du das?
Also in der Konstellation, wenn der Vertrag endet und, so wie ich es vernommen habe, vorher eine Verlängerung ja wohl ohnehin nicht mehr im Raum stand, wäre das vielleicht sogar mal ein Fall gewesen, wo man über den Ausspruch einer Kündigung hätte, einer außerordentlichen Kündigung hätte nachdenken können. Das hat man, ich gehe davon aus, deswegen nicht gemacht, um nicht den Prozess führen zu müssen. Es geht dann doch bei noch einer Laufzeit von mindestens 3 Monaten um zu viel Geld, dass Kalou einfach sagt, er würde verzichten. Also wäre jetzt meine Einschätzung. Und es gibt in den letzten 20 Jahren nur eine Handvoll Arbeitsgerichtsprozesse im Sport. Es wird eigentlich alles außerhalb der Gerichte geklärt. Also es gab Karl-Heinz Clipsen, glaube ich, 97. Dann gab es
Bosmann.
Bosmann vorher, es waren nicht die deutschen Arbeitsgerichte.
Müller.
Und dann gab es 2013 ungefähr, gab es die Trainingsgruppe 2 in Hoffenheim, ich meine, es war 2013. Und auch bei Leverkusen dann, wo es mal ein paar Einzelverfügungsverfahren gab, in Berlin auch, waren auch Spieler von Hertha. Aber es kommt eigentlich nie zum Arbeitsgerichtsprozess und deswegen gehe ich davon aus, dass man die Suspendierung gewählt hat, wo schon mal fraglich ist, was ist denn eine Suspendierung eigentlich? Eine Suspendierung ist wohl eine Freistellung. Dann ist die Frage, darf ich das überhaupt einseitig und wie lange darf ich das? Man könnte vertreten, man darf es auch nur für einen begrenzten Zeitraum. Hier wurde sie, glaube ich, erstmal unbefristet ausgesprochen. Insofern müsste man mal schauen, ob Kalou sich in irgendeiner Form nochmal dagegen wehrt.
Das heißt, er trainiert momentan nicht mit? Das kann ich mir fast nicht vorstellen.
Nach meinem Verständnis ist er vom Trainings- und Spielbetrieb suspendiert, okay, aufgrund seines Verhaltens.
Ja, Christopher, Stichwort 30.06., du hast es gerade eben gesagt, ist wahrscheinlich das Arbeitsverhältnis von Kalou beendet, aber der 30.06. ist ja jetzt auch so ein magisches Datum. Erstens muss bis dahin, jedenfalls nach dem Plan der DFL, die Saison zu Ende sein. Das hat ja auch seine Gründe, weil nun mal in den Spielerverträgen der 30.06. Das Datum ist, an dem diese Verträge enden, wenn sie denn eben ihre Laufzeitende erreicht haben. Nun gibt es darum ja so ein bisschen Diskussion, was ist jetzt nämlich, wenn die Saison doch länger läuft, weil die das nicht schaffen, bis zum 30.06. alle Spiele zu Ende zu spielen, beziehungsweise was auch ist, dann auch im Falle des Abbruchs, kann man die Spieler über den 30.06. überhaupt noch binden oder ist es ein Datum, wo definitiv dann das Fallbeil fällt und hier ein Ende ist, oder kann man gegebenenfalls die Vertragsklauseln so auslegen, hat man ja auch den einen oder anderen Anwaltskollegen gehört, der Meinung war, das könne man gegebenenfalls so verstehen, dass das Vertragsverhältnis sich nicht an das Datum gebunden ist, sondern an das Saisonende. Aber dann hätten wir ja möglicherweise ein Vertragsverhältnis, was noch viele, viele Monate läuft.
Also von Schickhardt bis Summerer, jeder Sportrechtskollege hat sich zu dieser Frage gefühlt geäußert in den letzten Wochen.
Jetzt kommst du.
Genau, ja, das stimmt.
Jetzt sagst du, wie es richtig ist.
Ich ergänze auch gern und freue mich natürlich auch auf eure Sicht dann im Anschluss. Ganz kurz, schlagwortartig, das Bundesarbeitsgericht hat im Fall Heinz Müller gegen Mainz 05 entschieden, dass Befristung im Sportarbeitsrecht unter allen Umständen zulässig sein sollen. Da gibt es erhebliche Bedenken gegen, aber die Entscheidung
steht. Das nehmen wir mal als gegeben.
Genau, das nehmen wir als gegeben. Wenn man das als gegeben nimmt, ist es so, dass ein Arbeitnehmer, also ein Spieler, bei Abschluss des Vertrages wissen muss, was auf ihn zukommt. Also er muss die Laufzeit absehen können. Wenn die Verträge also so formuliert sind, dass eine sogenannte Zeitbefristung erfolgt, also steht ein konkretes Datum drin, dann wird man erstmal sagen müssen, der Wortlaut ist ganz eindeutig dahingehend zu sehen, dass an diesem Tag oder mit Ablauf des Tages, komme was wolle, der Vertrag endet. Wenn jetzt der Vertrag alternativ vorsehen würde, entweder ein Zeitdatum, also den 30.06. oder sagt, der Vertrag ist befristet für die Laufzeit der Saison 2019-2020 zum Beispiel. Im letztgenannten Fall kann man mit sehr guten Argumenten sagen, dann läuft der Vertrag so lange, wie die Saison läuft. Und wenn die Saison halt erst nicht am 30.06., sondern aufgrund einer verbandsrechtlichen Regelungsänderung in diesem Jahr am 20.07. enden würde oder am 10.08., dass dann auch die Verträge jeweils enden. Habe ich diesen Wortlaut nicht, bedarf es erheblicher rechtspolitischer Argumentation, um dazu zu kommen, dass die Verträge weiterlaufen. Es wird dazu kommen, dass man das daraus herleitet, aus arbeitsvertraglichen Nebenpflichten, dass man gegenseitig einer Verlängerung nochmal zustimmt für die Restlaufzeit der Saison. Warum? Das ist das Hauptinteresse von allen Vertragsparteien. Der Spieler will weiterhin Geld bekommen und könnte bei einem neuen Verein, wo er zum Beispiel einen Anschlussvertrag hat, ja ohnehin noch nicht eingesetzt werden, weil wenn verbandsrechtlich die Saison noch läuft, hätte er wohl keine Spielberechtigung. Das heißt, er würde vielleicht da Geld bekommen, aber dann hätte der neue Verein das Problem, er hat ja das Budget gar nicht. Er plant die Budgets saisonbezogen und wenn er noch Gehälter an die Spieler A bis C zahlen muss, die im nächsten Jahr wechseln, kann er nicht den neuen Spieler D jetzt schon die Gehälter zahlen. Insofern wird es auch hier, wie wir kommen und immer wieder darauf zurück, die Macht des Faktischen geben. Es wird einfach aufgrund der Gegebenheiten und der Besonderheiten des Sports dann dazu führen, dass man sich auf irgendwie eine Art von Verlängerung einigt und die ganzen rechtlichen, sehr interessanten Fragestellungen niemals von einem Gericht beantwortet werden.
Vielleicht nochmal an der Stelle, um es ganz klarzustellen, dass die Fragen, um die es hier geht, das ist eine Geschichte, die nur zwischen dem Club und dem Spieler sich abspielt. Und da hat ein übergeordneter Verband wie FIFA, UEFA, DFB auch keine Möglichkeit einzugreifen. Die können also allenfalls so ein bisschen steuern, indem sie sagen, wir erteilen die Spiel, also wir regeln die Spielberechtigung neu und
wir verlängern die
Transferfristen zum Beispiel, oder solange die Saison nicht beendet ist, erteilen wir auch keine Spielgenehmigung für den aufnehmenden Verein, sodass man das den unattraktiv macht. Aber faktisch haben die überhaupt keinen Einfluss auf dieses Vertragsverhältnis.
Genau, also man hat die, zwar nimmt man die Statuten in Bezug in allen Verträgen, das ist ja üblich, das Einplatzprinzip sozusagen, was sich wiederfindet, aber die Hauptleistungspflichten dürfen nicht von dritter Seite bestimmt werden. Deswegen ist auch ein eigenes Thema, aber die sogenannte Third-Party-Ownership bei Spielern wurde ja auch deswegen verboten, damit nicht dritte Seiten in die Hauptleistungspflichten reingehen können. Kommen vielleicht mal in den nächsten Folgen mal zu kommen. Alles, was die Verbände jetzt regeln wollen oder schon geregelt haben, führt nicht dazu, dass der zweiseitige Arbeitsvertrag geändert wird. Das geht nur, so wie es beim Gehaltsverzicht ja auch war, dann nur entweder einvernehmlich durch eine tatsächliche Änderung oder dass man sagt, wir legen den Vertrag halt in einem bestimmten Sinne aus. Und eins von beidem wird halt nach meinem Dafürhalten tatsächlich passieren.
Okay. Hängen da nicht aber auch vielleicht so ein bisschen Folgeprobleme dran? Also nehmen wir mal an, da hat jetzt ein Spieler schon beim neuen Club unterschrieben, mal abgesehen davon, dass er sich vielleicht auch schon eine Wohnung da besorgt hat oder ein Haus.
Selbst. Ever.
Der Berater natürlich. Hat er vielleicht auch neue Sponsoring-Verträge gemacht?
Klar, da hängt viel dran. Deswegen, es könnte auch der Fall sein, dass ein Spieler darauf beharrt, er kommt zum 30.06. raus und geht zum 1.07. woanders hin, weil er zum Beispiel durch neue Sponsoring-Verträge, die darauf beharren, dass er nicht mehr für den alten Verein, für den alten Club aufläuft, sondern nur für den neuen Club mit dann dem und dem Schuhsponsor zum Beispiel. Aber dann bedarf es ja trotzdem noch der wirtschaftlichen Möglichkeiten des neuen Vereins, dass er alle Spieler gleichzeitig bezahlen kann. Es sei denn, er hat das Glück, dass ein gleichverdienender oder ein nur geringfügig mehr oder weniger verdienender Spieler auch schon die Vertragsbeendigung will.
Geld hat man zu haben.
Geld hat man zu haben, das stimmt. Aber wenn ein Gericht jetzt sagen würde, wir legen die Verträge, also ein Arbeitsgericht sagt, wir legen die Verträge so aus, ein anderer sieht es anders, kann es ja auch zu einer Ungleichbehandlung kommen möglicherweise oder zu einer divergierenden Rechtsprechung. Und ich glaube aber halt, wir werden nie diesen Schritt erreichen. Es wird faktisch mehr oder weniger eine inoffizielle Einigung geben mit Beratern, vor allem mit Beratern, Vereinen und Spielern. Und man wird sich auf eine Lösung verständigen. Im Zweifel fließen Handgelder, damit es einen Mantel des Schweigens gibt. Aber ich glaube nicht, dass das rechtlich entschieden wird.
Davon bin ich auch überzeugt. Also glücklicherweise ist die Situation ja auch Ende Mai jetzt immer noch eine theoretische. Nichtsdestotrotz, Spielerberater folgen dieser Auffassung, die du geäußert hast, dass die Verträge mit Ablauf des 30.06. enden. Ich wundere mich darüber, weil wenn ich Profifußballer bin und einen Vertrag eingehe, dann weiß ich von vornherein, dass ich damit immer den Vertrag für die Saison oder für zwei Saisons meine und nicht den 30.06., der zwar in der Regel das Saisonende ist, aber wenn es eben jetzt pandemiebedingt möglicherweise länger wird, dann habe ich eben Schwierigkeiten, selbst wenn im Vertrag nichts anderes geregelt ist, dass diesen Zeitpunkt als Zeitpunkt des Vertragsendes anzusehen. Aber es wäre mal interessant, wenn tatsächlich so ein Fall mal vor Gericht kommt.
Aber das ist genau aus drüber nachgedacht. Genau, aber das ist genau, was du sagst. Du stellst ja auf die Auslegung ab. Und da kann man jetzt sagen, wenn der Spieler oder der Berater diese Auslegung bevorzugt, hätte er auch sagen können, der Vertrag lautet halt nicht Ende 30.06., sondern ist befristet für die Spielzeiten von bis. Dann würde sich die Frage nicht stellen.
Ja gut, aber in so einem Vertrag ist ja auch oftmals irgendwie eine Klausel, die sagt, ab Spieltag 20 bei 18 Einsätzen kriegt er irgendwie einen Bonus. Dann sieht man auch, dass das eben immer bezogen auf die Saison ist. Also durch den Vertrag und die Arbeit mit dem Vertrag wird man irgendwo schon eine Stelle finden, die darauf hinweist, dass die Saison gemeint ist. Da bin ich mir Also nicht sicher, aber also wenn ich in dem Fall beraten würde, würde ich das auf je nachdem, wie die Interessenlage.
Genau, je nach Interessenlage. Also der Spieler, der Vertrag endet, der keinen Anschlussvertrag hat, wird die Auffassung vertreten, der Vertrag endet genau natürlich so nicht, damit er weiter Leistung bezieht. Der unbedingt woanders hin will und aus, was Robert vorhin sagte, glaube ich, den Sponsoring, Standard-Sponsoring-Verträge hat.
Das ist doch der Punkt. Du hast auch als Spieler gerade vor diesem Hintergrund ein ganz großes Interesse daran, dass datumsmäßig festgelegt ist, wann ist dieser Vertrag zu Ende, damit du auch genau weißt, wann dich der neue Verein, zu dem du dann gehen willst, aufnehmen kann.
Du meinst der Verein in Katar, für der auf Kalu wartet?
China, habe ich gehört.
Ah, okay.
Ja. Aber in der Regel deckt sich aber nun ja eben dieses Datum mit dem Lauf der Saison.
Ja, also ich glaube, da hat auch wirklich, also ich meine, an Pandemie und
natürlich nicht, nee.
Abbruch aber oder Saisonverlängerung hat niemand gedacht. Und dann gibt es ja noch diesen DFB-Mustervertrag oder den DFL-Mustervertrag. Helft mir, ich habe den Wortlaut nicht mehr so genau im Kopf, aber ich glaube, diese Vertragslaufzeitklausel ist wahnsinnig kurz und da ist auch der 30.06.
drin. Wie der gesamte Vertrag.
Und wer den übernimmt, und das machen wahrscheinlich viele, der
hat dann erstmal ein Problem bei der
Arbeit. Ja, also die Musterverträge sind enorm verbreitet, das habe ich auch mal empirisch untersucht, das ist so. Aber trotzdem muss man sagen, aus juristischer Sicht ist all das, worüber wir sprechen, ganz normales Arbeitsrecht. Und im ganz normalen Arbeitsrecht habe ich eine Zeit- und eine Zweckbefristung. Also wenn ich schreibe, die Befristung wird begründet mit der Schwangerschaftsvertretung von Frau Müller, dann schreibt man in der Regel rein, das Arbeitsverhältnis endet mit der Rückkehr von Frau Müller, spätestens aber 2 Wochen nach Mitteilung, dass Frau Müller wiederkommt. Sowas mit ein bisschen variierenden Formulierungen. Schreibe ich aber rein, Ende zum 30.06., dann kann trotzdem der Grund sein, Schwangerschaftsvertretung für Frau Müller, aber dann endet der Vertrag an dem Tag, selbst wenn Frau Müller nicht wiederkommt. Mhm. Und das ist ein Punkt, im normalen Arbeitsrecht würde man auf diese ganzen Gedankenspiele, die wir jetzt hatten, in der Form gar nicht eingehen. Auch das ist schon wieder eine Besonderheit im Sport.
Mhm. Und noch eine theoretische Frage. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Saison tatsächlich noch über den 30.06. hinausginge und ein Spieler, der eigentlich keinen Vertrag mehr hat, weil sein Vertrag zum 30.06. geendet hätte, was macht, also und es ist noch kein Vertrag in Aussicht, also natürlich wird der auch zum Training kommen, aber wenn es keinen Vertrag mehr gibt, auf dem Papier, und die Parteien haben keine andere Regelung getroffen, dann kommt der auch dann nicht zum Training. Oder?
Das ist eben die Frage. Also das ist interessengeleitet. Also was passiert, wenn ein befristeter Arbeitsvertrag endet und du nimmst trotzdem die Arbeitsleistung entgegen als Arbeitgeber? Es entsteht ein unbefristetes Arbeitsverhältnis.
Automatisch, also, ja?
Automatisch.
Mit ersten Training?
Sobald ist es immer so, wenn du eine Befristung vereinbaren willst, muss die schriftlich vor Arbeitsantritt vereinbart worden.
Das heißt, das wäre ein Kardinalfehler des Clubs, wenn er dafür nicht vorher genau Vorsorge treffen würde.
Also eigentlich.
Und am 1. Juli darf er keinen Spieler, der keinen Vertrag mehr hat, aufs Gelände lassen.
Genau, also eigentlich muss er mit allen Spielern, also das wäre eigentlich die Empfehlung, mit allen Spielern eine vertragliche Regelung vereinbaren, die klarstellt, dass Verträge, die enden würden, einvernehmlich befristet werden bis zum Ende der Saison. Mhm. Oder bei den Spielern, die ich nicht haben will als Club, wo ich mich auf die Rechtsposition stellen will, es endet, muss man sagen, du darfst die Arbeitsleistung nicht mehr annehmen. Das Problem ist, die Vereine werden im Zweifel so und solche Spieler haben und sie machen sich unglaubwürdig, wenn sie beide Rechtspositionen gleichzeitig vertreten. Also sie müssten sich wohl für eine Auffassung entscheiden. Um das Entstehen unbefristeter Arbeitsverhältnisse zu verhindern, geht es nur mit schriftlicher Vereinbarung.
Das werden sie über den Gehaltsverzicht wahrscheinlich jetzt doch gemacht haben in den meisten.
Es kann sein, dass das zum Teil damit reinverhandelt wurde. Habe ich auch gehört, wäre auch ratsam gewesen, dass man da ein Gesamtpaket draus schnürt. Gerade in den unteren Ligen könnte ich ja, gerade wo zum Beispiel Kurzarbeit angeordnet wurde, die haben ja auch befristete Verträge. Die werden diese Vertragsänderungen in der Form oder in der Ausführlichkeit nicht gemacht haben. Und da ist das tatsächlich noch ein Bereich, wo Vereine dann agieren müssen in den nächsten 6 Wochen.
Okay, sehr interessant.
Das war doch jetzt der perfekte Abschluss für unsere erste Folge. Vielen Dank an alle. Christopher, Fabian, Robert, hat Spaß gemacht.
Vielen Dank an dich, Holger.
Hat großen Spaß gemacht. Wir haben uns vorgenommen, mindestens 4 Podcasts pro Jahr zu machen. So wie das heute lief, denken wir, das wird eher mehr. Unser Twitter-Handle, auf dem ihr uns erreichen könnt und über Feedback und Fragen würden wir uns sehr freuen. Auf unserem Twitter-Handle @liebling_bosmann. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Danke. Ciao. Ciao.